Deutschlandfunk Kultur heute.
Die Debatte um Raubkunst, das koloniale Erbe oder dessen Rückgabe wird in Deutschland wie so vieles von föderalen Strukturen erschwert, die wir hier gar nicht kritisieren wollen. Gestern hat Monika Grütters Spitzenverbände von Länder, Bund und Kommunen an einen Tisch gebracht. Es geht jetzt um die Umsetzung von Eckpunkten zum Umgang mit Sammlungsgut aus kolonialen Kontexten, die bereits beschlossen waren. Ergebnis gestern: Ab 2020 wird es eine Kontaktstelle geben, eine Anlaufstelle. Aufstelle also, an die sich wenden kann, wer auf der Suche nach vermissten Gegenständen in deutschen Museen ist und die auch die Rückgabe von Objekten einfacher machen soll. Ein Schritt vor allem in Richtung auf mehr Transparenz soll das sein. Wladimir Balzer ordnet für uns ein.
Die Museen Deutschlands stellen sich spät, aber nun immer systematischer ihrer Geschichte. Es begann vor einigen Jahren mit der Suche nach NS-Raubkunst und einigen wenigen Rückgaben. Der Bund stellte Mittel bereit, Datenbanken wurden aufgebaut. Das setzt sich seit kurzem fort mit der Raubkunst aus Deutschlands Kolonialgeschichte, vor allem aus Afrika. Das betrifft vor allem Namibia, aber auch Kamerun, Ruanda und Tansania. Es gibt erste zaghafte Kooperationen zwischen Museumsleuten von beiden Seiten. Es gibt ein erstes Eckpunktepapier, in dem im Frühjahr schon der Bund und die Länder klargemacht haben, Deutschland ist bereit für Rückgaben. Unterstrichen wurde das mit staatlichen Mitteln von 2 Millionen Euro pro Jahr für die Herkunftsrecherche kolonial belasteter Kunstobjekte. Und vor allem will Deutschland etwas, was der Hamburger Kultursenator von der SPD, Carsten Broster, nochmal betont.
Transparenz, Transparenz, Transparenz.
Die ist auch bitter nötig nach Jahrzehnten des Verdrängens der deutschen Kolonialzeit in den Museen hierzulande. Zehntausende Objekte müssen überprüft werden. Viele davon werden nach Afrika zurückgehen. Um Ansprüche und Nachfragen zu sammeln, wird es nun also ein Kontaktbüro in Berlin geben. Hamburgs Kultursenator sitzt zurzeit der neu eingerichteten Kulturministerkonferenz vor.
Das wird ein Büro sein, das einerseits informiert, das dokumentiert, das vernetzt. Das wird, glaube ich, in alle Richtungen Informationen bündeln und alle Beteiligten informierter machen. Aber vor allen Dingen ein Türschild, eine Klingel, eine Telefonnummer, an die ich mich wenden kann, wenn ich etwas suche und nicht mehr die Eigenrecherche, in welchem Haus in Deutschland könnte es denn liegen.
Bisher mussten sich Interessenten aus dem Ausland an 16 Bundesländer oder an die Kommunen wenden und langwierig suchen. Das Büro soll das deutlich vereinfachen. Karin Prien, CDU-Kulturministerin in Schleswig-Holstein, setzt ebenfalls auf diese Kontaktstelle.
Wir haben ja das Problem, wir haben Museen und Institutionen, die der Bund verantwortet, wenige, aber haben wir. Aber wir haben natürlich viele Institutionen bei den Ländern und vor allem auch bei den Kommunen, bei Stiftungen und so weiter. Das ist aber ein Dickicht, das natürlich von jemand, der von außerhalb kommt, kaum zu durchschauen ist. Und deshalb ist sozusagen diese gemeinsame Anlaufstelle auch eröffnet überhaupt erst den Zugang zu den notwendigen Informationen.
Das Geld für diese neue Stelle kommt zur Hälfte vom Bund und von den Ländern. Finanziert ist sie für die nächsten 3 Jahre. Nur die Summe selbst nimmt sich angesichts der Aufgabe doch recht bescheiden aus. 400.000 Euro pro Jahr. Damit wird man angesichts hoher Betriebs- und Mietkosten nicht allzu viele Menschen beschäftigen können. Aber es ist ein Anfang nach Jahrzehnten des Vertuschens unserer Kolonialgeschichte in deutschen Museen.
Wladimir Balzer berichtete über die Kontaktstelle für Sammlungsgut aus kolonialen Kontexten. Die prominenten Ethnologen, Historikerinnen, Postkolonialismusforschern und Aktivistinnen nicht weit genug geht. In einem offenen Brief, der heute veröffentlicht wurde, fordern sie unbeschränkten und unkontrollierten Zugang zu den Inventarlisten der Museen. Der Hamburger Historiker Jürgen Zimmerer begründet diese Kritik so.
Kolonialismus ist ja ein rassistisches Ausbeutungsverhältnis. Und wenn man das aufarbeiten will, braucht es Vertrauen. Und die kolonialen Nutznießer, das sind wir, müssen dieses Vertrauen aufbauen, damit die ehemaligen kolonisierten Vertrauen zu uns eigentlich gewinnen können. Und dieses Vertrauen kann man nur aufbauen durch absolute Transparenz. Das heißt, es darf nicht eine Institution der Nutznießer, ob Museum oder Politik, nur den Anschein erwecken, dass es den Zugang zu den Listen kontrolliert. Denn nur wenn man Zugang hat zu den Listen, kann man überhaupt Forderungen nach Restitution oder anderen Formen des Umgangs überhaupt stellen. Sonst weiß man gar nicht, was da ist. Und im Moment kontrolliert im Grunde der Nutznießer des kolonialen Staates nach wie vor den Zugang zu den Objekten und zu den dazugehörigen Informationen. Und das muss beendet werden. Und das geht nur, indem man die Listen offenlegt, und zwar sofort, dass ab sofort, was immer schon da ist, im Grunde eingesehen werden kann.
der Historiker Jürgen Zimmerer. Ein besonders schmerzhaftes Kapitel des deutschen Kolonialismus lagert in deutschen ethnologischen und medizinischen Sammlungen. Philipp Osten, Direktor des Medizinhistorischen Museums in Hamburg, dazu.
Den meisten Museen ist das einfach sehr peinlich, ihre Bestandslisten offenzulegen. Zum Teil sind die seit Jahrzehnten nicht überarbeitet worden. Es sind Objekte darunter, an denen, um jetzt mein Beispiel zu nennen, am Medizinhistorischen Museum in den Jahren vorher bis 1933 rassenkundliche Forschung betrieben worden. Und diese Forschungen hatten selbstverständlich zum Ziel, Superiorität für die sogenannte weiße Rasse festzulegen. Und dafür sind diese Objekte gesammelt worden. Ähnlich gelagerte Forschung gab es auch in ethnologischen Museen. Da sind diese Bestandslisten das letzte Mal angesehen worden oft. Und so etwas offenzulegen, was doch hochnotpeinlich ist, das fällt vielen Museen nicht leicht, aus gutem Grund.
Philipp Osten, Direktor des Medizinhistorischen Museums in Hamburg, war das. Inzwischen hat die Stiftung Preußischer Kulturbesitz auf die Forderung nach Öffnung aller Inventarlisten reagiert, indem sie auf die großen Anstrengungen verweist, die in ethnologischen Museen unternommen würden, um die Sammlungen, aber auch zum Beispiel das historische Archiv der SPK zu inventarisieren und zu digitalisieren. 75.000 Objekte seien bereits bearbeitet. Man sei sich sehr bewusst, wie wichtig die elektronische Zugänglichkeit für die Herkunftsländer der Sammlungen sei.